Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Sie ist einem Millionenpublikum bekannt und steht doch nicht so gerne im Rampenlicht. Sie leiht internationalen Stars ihre Stimme und sie betreibt in ihrem anderen Leben eine Hypnosepraxis in Berlin. Herzlich willkommen, Kellina Klein.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, und ich freue mich auch total, denn wer sich mit deinem Leben beschäftigt hat, der wird sehr schnell feststellen, dass du nicht nur ein, sondern mindestens zwei Leben hast, das du ausfüllen kannst.
Ja.
Und ich freue mich total, dass wir uns heute mal persönlich kennenlernen, denn ich bin ja auch indirekt mit dir groß geworden, dazu aber später mehr. Du bist in Schwerte geboren, an der Schwelle vom Ruhrgebiet zum Sauerland in NRW, als Tochter des österreichischen Schauspielers Kelle Riedl und der deutschen Schauspielerin und Synchronsprecherin Madalena Kerr.
Genau.
Ja, erzähl doch mal vielleicht, in welcher Umgebung bist du aufgewachsen und wie kamst du dann irgendwann zum Film- und Fernsehgeschäft?
Ja, meine Eltern hatten ein Theater. Mein Vater hatte davor schon das moderne Theater und hat dann das Off-Off-Theater quasi gehabt in München. Hat es erst alleine geleitet bis 68, das war in der Ludwigstraße. Ich bin ja im November 68 geboren, bin in Schwerte geboren, weil meine Mutter hatte damals einen Arzt gefragt, was besser für das Kind ist. Dieses Theaterleben, in der Garderobe, bei den Proben mit dabei sein, keine richtige geregelte, ich sag mal, Schlafens- oder Essenszeit. Oder lieber bei meiner Oma, die eben den ganzen Tag Zeit hatte. Ihr Mann war ein Jahr davor auch gestorben. Und da hatte der Arzt damals eben gesagt, besser wäre es dann bei der Oma zu bleiben. Und so bin ich dort in Schwerte geboren, da wo meine Mutter quasi herkommt, wo meine Oma gewohnt hat. Und bin dort ein halbes Jahr geblieben. Und meine Eltern, die sind natürlich sehr oft dann auch hingefahren, sodass der Bezug trotzdem da war. Und nach einem halben Jahr haben sie mich dann zurück nach München geholt. Und ich sag mal, die ersten vier Jahre habe ich vom Theater selber nicht so viel mitgekriegt. Da habe ich mehr so gedreht. Also ich hatte dann auch so eine Kinderagentin, habe dann eben Werbung gemacht, gemodelt als Kind hin und wieder. Ne? Oder auch dieses Klickler-Klavitter.
Ja, da kommen wir nämlich jetzt gleich. Du bist schon in deinem vierten Lebensjahr, aber deine Karriere begann ja schon mit wenigen Monaten da. Warst
ja,
du noch,
genau, neun Monate.
Neun Monate, wer fängt da schon an, ja?
Richtig.
Die die ersten Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen.
Genau.
Nein, aber du hast damals wirklich in sehr, sehr jungen Jahren angefangen, deine ersten Berührungen zu knüpfen mit dem Film- und Fernsehgeschäft.
Richtig.
Du hast mir erzählt, Klopapierwerbung.
Das war meine erste.
Wie alt warst du
dann? Ich kann mich nicht erinnern. Ein Dreivierteljahr alt.
Wow. Das hast du wahrscheinlich dann auch nicht selbst entschieden, sondern da meinte dann die Mutti, wäre doch mal schön, wenn unsere Tochter ein bisschen im Fernsehen zu sehen
ist.
Ja,
irgendwie sowas oder wurden angesprochen oder keine Ahnung. Irgendwie so hat sich das ergeben.
Ja, und das sah man ja damals auch. Damals gab es noch nicht so viele Fernsehsender.
Richtig.
Da gab es nur die öffentlich-rechtlichen. Ich glaube, RTL kam deutlich später, in den 90ern oder Ende der 80er, glaube ich. Und also diese Werbung, die man da gedreht hat, die wurde auch von vielen Menschen wahrgenommen.
Richtig, absolut.
Und du hast dann, das hast du kurz erwähnt schon, du hast in verschiedenen Fernsehproduktionen mitgespielt, unter anderem in Das kleine Fernsehspiel und Klickler-Klavitter.
Genau. Das eine war dann mit Gabi Dohm und Marion Kracht. Das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und die Lenore-Werbung, die war natürlich sehr präsent für mich.
Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen.
Mhm.
Ja, ich merke schon, da hast du viel erlebt. Also vielleicht noch kurz zum Klickler-Klavitter. Das war ja in Österreich bekannt unter dem Titel Der knallrote Autobus.
Mhm.
War eine sehr erfolgreiche Kinderserie, die von 1974 bis 76 ausgestrahlt wurde. Es gab 52 Episoden. Und dann hattest du deinen Werbespot oder einen der ersten Werbespots für einen Weichspüler?
Ja, wobei ich sagen muss, ne, bei dem feuerroten Autobus da, ich habe da nur in ein paar Episoden mitgespielt. Das waren ja immer dann so kleine Filmchen. Also ich gehörte jetzt nicht zum Hauptcast oder so.
Ja, aber das ist, also wer sich mit deinem Lebenslauf schon beschäftigt hat, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Lenore, wir möchten jetzt keine Werbung machen. Es gibt viele schöne Weichspüler, aber fast nur ein Fingerhut voll und meine Haut liebt dieses griffige Gefühl und so natürlich frisch, ja, ich fühle mich wohl. Wie weich gespült hast du damals die Werbebranche empfunden?
Also nicht sehr wirklich weich, muss ich sagen. Ich kann mich kurioserweise auch tatsächlich an den Dreh von diesem Lenore noch erinnern. Und zwar, ich musste sagen, also ich musste zu meinem Filmvater laufen, den umarmen. Der hatte so einen dunklen Pulli an und ich musste sagen, Papa, Papa, die Jacke kratzt ja wie ein Igel. Und das war für mich sehr logisch, hat ja auch gekratzt. Und dann beim zweiten Mal hieß es dann, jetzt ist sie ganz weich. Und ich habe gesagt, Papa, die kratzt ja immer noch wie ein Igel.
Also es gab nicht nur einen Anlauf, sondern zig Anläufe.
Aber das kostet Geld. Das kostet Geld. Das ist Filmmaterial. Das ist nicht so wie heute mit digital, ne? Sondern aber das ging alles noch. Also ich.
Nach wie vielen Versuchen war das Ding dann im Kasten?
Ach, ich glaube, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich glaube, danach war es dann im Kasten.
Okay.
Das war so der Verpatzer, den ich hatte, aber dann ging es, glaube ich. Aber ich sag mal so, die Filmleute generell, die haben damals nicht sehr viel Rücksicht auf Kinder genommen, weder die Arbeitszeiten noch, dass sie geguckt haben, ist da eine Betreuung vor Ort, noch, dass sie geguckt haben, das Kind möglichst schnell ranzunehmen, ja, sondern ich saß da manchmal wirklich den ganzen Tag und dann hieß es irgendwie, ich bin nicht konzentriert, ja, mit 5 und dann hieß es dann zur Mutter, sorg bitte dafür, dass dein Kind hier funktioniert, ja, und sie ist dann aber cool gewesen, hat auch dann gesagt, das ist ein Kind.
Ja.
Und wenn ihr den ganzen Tag hier sie sitzen lässt, na, jetzt guckt zu, wie ihr klar da kommt. Ne, mit.
Es gibt ja für so einen Dreh wahrscheinlich auch ein Honorar, eine Gage.
Ja.
Das erhalten dann die Eltern, bis man irgendwann 18 wird und dann bekommt man irgendwie 50 Euro irgendwann ausgezahlt. Oder wie war das bei euch?
Ja, bei uns war das so, ich hatte so ein Konto und da wurde es draufgezahlt. Und dann habe ich irgendwann mit, ich weiß gar nicht mehr, 10, 11, meiner Mutter das Geld geschenkt tatsächlich, weil sie ein Wochenendgrundstück gekauft hatte und ich habe mich dann an den Zaun beteiligt.
Mit 11 Jahren schon so,
ja, genau.
Sozialdenken.
Richtig.
Wahnsinn. Wie bist du in der Schule von deinen Schulfreundinnen und Freunden wahrgenommen worden? Die kannten dich dann ja sicherlich auch zum Teil schon durch die Werbespots oder durch deine ersten Aufträge.
Also die eher weniger tatsächlich. Und ja, also so wirklich, ich sag mal, bin ich nicht positiv wahrgenommen worden in dem Sinne. Ich hatte zwar schon Freundinnen, wir hatten damals ein Theater, also das zweite Off-Off-Theater, das meine Mutter quasi dann geleitet hat mit meinem Vater zusammen. Und da haben wir auch direkt drin gewohnt. Also oben war die Wohnung, unten war das Theater. Das war in der Potsdamer Straße, da sind wir hingezogen, da bin ich 4 Jahre alt gewesen.
Potsdamer Straße, aber hier in Berlin?
Nein, in München.
Okay, weil die gibt es hier ja auch, deswegen.
Genau,
okay.
Nee. Das war in München, genau, das Off-Off-Theater in München. Und ich war jetzt nicht deswegen irgendwie beliebter, sondern ich glaube eher im Gegenteil, dass ich eher ja, so kritischer betrachtet wurde.
Das ist ja oft so, dass dann auch die Neider sich bemerkbar machen,
richtig,
oder das einem nicht gönnen. Und gut, in dem Alter, ja, als Kind ist man noch besonders ehrlich, da bekommt man alles ab.
Vor allem, da sind auch Kinder dabei gewesen, die zu den Gymnastikkursen gegangen sind damals. Also die quasi ein- und ausgingen bei uns, ja. Und trotzdem, nein, also, oder ich war komisch, kann ja auch sein, wahrscheinlich.
Na, davon gehen wir jetzt mal nicht
ich
aus.
Weiß es nicht.
Wahrscheinlich eher engagiert.
Ja,
es kam das Jahr 1988, du hast dich dann, und das, jetzt springen wir schon wirklich ein Stück, du bist dann irgendwann nach New York gegangen. Und da hast nämlich in der Stadt der Träume eine Ausbildung begonnen zur Schauspielerin.
Ja, also da muss ich sagen, ich habe Verwandtschaft zum einen in New York gehabt zumindest. Und zum anderen war es so, es war für mich tatsächlich nicht leicht in der Schule, muss ich wirklich sagen. Heute wäre das vielleicht anders, aber damals, also heute würde ich wahrscheinlich die Diagnose ADS bekommen, keine Ahnung. Aber es war nicht leicht, da in diesem Schulsystem, ja. Und im Endeffekt hatte ich keinen so einen, keine Idee, was ich auch so wirklich machen möchte, außer dieses Theater. Ich bin ja dann, seitdem ich 8 bin, habe ich da in den Vorstellungen auch mitgespielt. Ich war ja da schon mit 6 in den Proben. Das war ja einfach ein Stockwerk tiefer, ne? Drehen durfte ich nicht mehr wegen der Schule.
Ja.
Ne, das hörte dann auf mit der Schule, weil ich keine Drehgenehmigung bekommen habe, aufgrund der Noten halt leider. Und aber ich konnte im Theater spielen und habe das lange, lange gemacht, habe dann ja auch synchronisiert und so. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatte Gott sei Dank meine Mutter mir den Vorschlag gemacht, möchtest du nicht nach Amerika, nach New York und da eine Schauspielausbildung machen?
Die bestimmt auch nicht günstig war.
Nee, die war nicht günstig. Und da ist mir richtig, also ich hätte nie irgendwie gefragt, aber die Idee, die fand ich so wirklich toll und war auch dankbar, weil wir hatten von einem Schauspielerpärchen eine Vorstellung gesehen, die mich so berührt hat. Das war damals Philipp Moog und die Karin C. Tietze. Die hatten die Meißner-Ausbildung gemacht und hatten da dann am Abend erzählt von dieser Ausbildung. Und ich war so, oh, haben die es gut. Und dann meinte meine Mutter an dem Abend, du möchtest du das nicht auch machen? Und da bin ich wirklich fast hinten rübergekippt. Und ja, habe das dann gemacht und ich habe es nicht bereut. Es war wirklich so, ich sag mal, nach der Schulerfahrung das erste Mal im Endeffekt, dass so für mich so ein Fundament dann gelegt wurde.
Da warst du ungefähr 20 Jahre alt.
Ja, so 19, genau.
Wahnsinn. Mhm. Und wie war es da mit den Männern? Hat man da auch mal jemanden kennengelernt oder nur gearbeitet?
Also tatsächlich, ich habe da niemanden kennengelernt, hatte ich jetzt auch, ja, so ab und zu mal kennengelernt. Aber ich war sehr fokussiert quasi auf diese Schauspielerei da. Und das war auch nicht leicht, war auch psychisch nicht leicht, weil die haben einfach eine andere Methode gehabt. Und im Nachgang würde ich sogar auch sagen, dass ich da das erste Mal doch auch, ich sag mal, mit Selbsthypnose in Verbindung kam. Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Ne? Mhm. Und dieser Schauspiellehrer hatte auch von Anfang an gesagt, macht Therapien, beobachtet Menschen, wachst dadurch, nehmt es mit rein in die Schauspielerei. Und,
die Schauspielbranche macht ja auch viele Menschen krank. Irgendwann.
Ja.
Also viele schleppen mit sich irgendetwas herum.
Ja.
Du jetzt nicht, also so wie ich dich wahrnehme und auch kennenlernen durfte. Aber das ist schon auch ein Berufsfeld.
Ist schon hart.
Da herrscht ein harter Konkurrenzdruck.
Absolut.
Leistungsdruck, das hält nicht jeder stand.
Das stimmt.
So, und dann war es soweit. Es kommt mein Lieblingsmoment. Ja. Das war 1987, wir gehen wieder ein bisschen zurück, mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech. So, du hast ab 1987 mit deiner immer noch jugendlich klingenden Stimme hauptsächlich als Synchronsprecherin gearbeitet. Und du hast damals, da war ich 4 Jahre alt, ich saß vor dem Fernseher, um die Disneys Gummibärenbande anzuschauen, angefangen, einen der Hauptdarsteller, ich nenne ihn jetzt mal so, der Gummibärenbande zu synchronisieren.
Mhm, Kappi, genau.
Kappi. So, also die Serie handelte ja von 6 Gummibären, die in einer mittelalterlich anmutenden Märchenwelt lebten. Wie lange hast du das gemacht?
Das habe ich im Endeffekt nur die erste Staffel gemacht. Danach war dann Pause und ich bin auch nach Amerika gegangen, diese 2 Jahre. Und genau, das waren diese 21 Folgen.
Und wie kam es dazu? Gab es da so ein Gummibären-Casting? Wer ist auf dich aufmerksam geworden?
Ja, es gab ein Casting. Und man muss einfach dazu sagen, dass diese Synchronbranche auch nicht gerade leicht ist. Die hat halt meistens ihre Leute, die sie besetzen. Ja? Und für Neue ist es sehr schwierig, reinzukommen. Hm. Und meine Mutter hatte damals gesagt, sie möchte vorurteilsfrei einfach dieses Casting machen ohne Namen, nur mit Nummer.
Genau, dazu muss man sagen, die deutsche Fassung wurde bei Film- und Fernsehsynchron in München angefertigt.
Genau.
Und für den Dialog und die Regie in der ersten und zweiten Staffel war deine Mutter, Madalena Kerr, verantwortlich.
Mhm. Und genau, und dann habe ich dieses Probesprechen gemacht und das Problem war, es ist ja ein kleines Bärchen, ein Kind.
Mhm.
Und
der Kleinste und Jüngste.
Der Kleinste und Jüngste. Und es haben Kinder gesprochen und Kinder haben so süße Stimmen. Und ich habe mir gedacht, ach, ich habe da keine Chance.
Ja.
Die einzige Chance, die ich habe, ist, das Original klingt ganz anders. Und ich habe es so gemacht wie das Original.
Mhm.
Und das war dann diese Stimme, die ich dann quasi hatte. So hatte sich der O-Ton angehört. Und diese Probe, die ging dann weiter an diese Produktion, also nicht an die FFS, an die Synchronfirma, sondern an die Supervisor von dieser Serie.
Mhm.
Und die haben sich dann die Sprecher ausgesucht. Und da war ich dann für den Kabi vorgesehen.
Ja, lasst euch verzaubern von diesem Geheimnis. Der Saft bringt dir Kraft, das Abenteuer lacht. Damit ist jedes Kind irgendwie aufgewachsen. Bis zu einem gewissen Alter, ja?
Ja.
Was ich nie verstanden habe bei diesen ganzen lustigen Gummibären, die sind ja alle irgendwie verwandt, aber irgendwie auch nicht. Das ist nie bestätigt worden. Wer hängt denn da mit wem zusammen? Kannst du mich da mal so ein bisschen aufklären?
Leider in keiner Weise. Ich glaube, Haribo, dieser Hans Riegel aus Bonn, ich glaube, der ist wahrscheinlich der Vater.
Ah.
Ja, genau.
Ja, wenn also wir das mal so festhalten können.
Ist ich, war der Neffe und wir haben uns das damals auch schon gefragt. Nein, es ist, nee, also die sind irgendwie, keine Ahnung, ja, aus der Fabrik gekommen.
Ja, und dieser Kabi, der war ja ständig auch auf der Suche nach Abenteuern. Der hatte dann auch einen besten Freund, der Kevin. Ich glaube, Kevin hieß der, ne?
Ja, ich glaube genau.
auch. Und der mit dem, Mensch. Der Mensch, genau. Mhm. Mit dem stellt er sich dann häufig seiner Fantasie, wollte Ritter sein, der gegen Ungeheuer und Drachen kämpft. Wie sehr wurde denn dieser Kabi auch zu deinem Freund?
Also in der Zeit habe ich ihn wirklich sehr, sehr geliebt. Und ich habe auch, als ich dann in Amerika war, das war ja kurz drauf, gab es dann auch tatsächlich so Stofftiere zu kaufen und habe mir da auch die Stofftiere gekauft. Leider war es dann so, als ich dann 1990 zurückkam, hatte ich dann halt mitgekriegt, dass der neue Regisseur doch lieber junge Stimmen wollte, also so eine piepsigen.
Na, jung
also
ist waren, gut, du warst ja auch noch jung.
Ja, ja, nein, aber, noch jünger. Aber die Stimme, das war dann eine ganz komplett andere Stimme, das war dann eine sehr hohe Stimme. Mhm. Und das war von einer ganz lieben Kollegin von mir, die ich sehr mag, die hat dann sehr viel immer diese Kinder und auch bei Peanuts mitgesprochen und so. Und die hatte den dann gesprochen. Und die Schwester von mir, die Karin Zetize gesprochen hatte, die wurde auch umbesetzt. Also wir zwei, wir sind quasi gewichen. Na gut. Anderen Sprechern. So ist das
Wo
manchmal.
Sich eine Tür schließt, ja, öffnet genau. sich eine andere. Deine Reise war auf jeden Fall nicht zu Ende. Du bist dann, du hast mehrfach auch danach der US-amerikanischen Schauspielerin Winona Ryder deine Stimme geliehen, zum Beispiel in Betty und ihre Schwester 1994, in Alien, die Wiedergeburt 1996 und in Durchgeknallt 1999.
Ja, genau. Noch ein paar mehr. Zeit der Unschuld, Celebrities. Genau, aber es war toll.
Also die Jüngeren schön. Kennen ja Winona Ryder durch die Netflix-Serie Stranger Things. Die Älteren von uns aus, ich glaube, Edward mit den Scherenhänden. Wie bereitet man sich so auf so eine Rolle vor? Also was muss ich da machen, damit man stimmtechnisch jemanden repräsentieren kann? Was sollte ich da mitbringen?
Also ich sag mal, idealerweise natürlich eine Schauspielausbildung, ganz klar. Dann muss man akzentfrei sprechen.
Ich schon raus.
Ja, da muss man sehr klar sprechen. Man darf keine S-Fehler haben, kein Klacken, da bin ich dann auch schon raus. Ja, also so ideal war anatomisch gesehen meine Aussprache dann auch nicht. Genau, und ansonsten so wirklich vorbereiten kann man sich nicht sehr.
Ja, man sollte also vielleicht ein gutes Timing auch, ein gutes Gefühl haben fürs Timing,
auf
oder?
Auf jeden Fall und sich in diese Rolle hineinversetzen können natürlich.
Gehört auch Empathie zum Job?
Total, absolut. Schnell reagieren, konzentrieren und man hat nicht vorher die Texte quasi, die kann man sich so 5 Minuten vorher angucken. Also das ist wirklich so zack, 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 zack.
Also das ist nicht so, dass man die mit nach Hause nimmt, eine Woche Zeit hat, sondern die bekommt man nur im Studio
richtig,
ausgehändigt.
Genau. Und zum Beispiel bei Durchgeknallt, das war ja ein sehr anspruchsvoller Film, da hatte dann der Aufnahmeleiter uns Hauptdarsteller zu sich nach Hause eingeladen und wir durften uns den Film dann angucken. Das geht normalerweise gar nicht. Und heutzutage ist es durch diese Raubkopien sowas von verstümmelt, dass man manchmal noch nicht mal die Darsteller mehr sieht, sondern nur noch Münder oder irgendwie was. Also es ist immer schwieriger geworden.
Ui, ui.
Aber eigentlich kann man sich nicht so wirklich eben vorbereiten, sage ich mal.
Na, ich stelle mir das total schwierig vor, wenn ich jetzt jemanden vor mir sehe auf einem Bildschirm.
Ja.
Ich kenne die Szene ja vielleicht gar nicht. Ihr müsst ja die Szene zumindest zweimal gesehen haben. Einmal, wie sie wirklich ist und dann so, wie man sie auch synchronisieren möchte, oder? Oder weißt du, also du musst ja wissen, wann fängt er an zu heulen, zu lächeln oder zu schreien. Das ist wirklich nicht so?
Ja, man hat einmal tatsächlich das Original. Das ist so zerschnitten in 30 Sekunden Abschnitte, die nennt man Takes.
Okay.
Und dann guckst du dieses Original an und dann versuchst du es sofort. Ja, und manchmal ist der erste Treffer gleich ein Hit. Oder manchmal braucht man dann halt auch nochmal, ich sag mal, einen zweiten Anlauf. Mhm. Aber zu viel Anläufe dürfte es nicht sein, ja, weil dann ist man schon wieder draußen.
Hat man ein Problemchen, ja.
Richtig, genau.
So, du hast auch Shannon Doherty in der Fernsehserie Beverly Hills 90210 synchronisiert.
Genau, seit 91 quasi dann 4 Jahre.
Und auch später nochmal, wie ich gelesen habe. Es gab eine Neuauflage, 2017, glaube ich.
Ja, aber nur wirklich das Ach doch, stimmt, ja, doch, du hast recht, genau.
Entschuldigung, ein bisschen vorbereitet
ja,
bin
ja,
ich schon.
Ja, nee, total, richtig, ja, richtig, genau. Ja, stimmt, ja, genau, okay. Das Revival da, ja, da habe ich auch nochmal mitgesprochen, richtig.
Ja, also Wahnsinn, was du alles gemacht hast, also wirklich. Also wir blicken mal ein bisschen nach vorne, dann kam ja das Jahr 2008, das war ja das Krisenjahr für Banken und Finanzmärkte. Du hast damals eine zweite Ausbildung absolviert, nämlich in Psychologie und Psychotherapie am Zentrum für Naturheilkunde in München.
Genau, also ich spule jetzt nochmal ein bisschen vor. Ich bin 96 im Herbst nach Berlin gegangen von München. Ich war da zu dem Zeitpunkt verheiratet, hatte ein kleines Kind gehabt und diese ganze Synchronbranche hat sich nach Berlin verlagert. Mhm. Ja? Und deswegen, das war so der Grund mit, warum ich nach Berlin gegangen bin, habe dort auch noch eine Weile gearbeitet und habe dort dann das Abitur nachgemacht, seit 98 und hatte dort Psychologie-Leistungskurs. Also ich habe 3 Jahre im Endeffekt Psychologie gehabt als Fach, was natürlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Und da haben wir diesen ganzen Stoff durchgenommen, die Therapien, die ganzen Krankheiten. Mhm. Die Klausuren waren dann quasi Gutachten schreiben und Therapievorschläge machen. Und da hatte mich das schon sehr interessiert. Und ich hatte mir auch damals schon überlegt, ob ich Psychologie studieren soll. Aber das Problem, als ich das Abitur gemacht habe, war ich dann fertig mit 31. Und erstens mal war der NC sehr hoch. Das andere ist, ich hätte 5, 6 Jahre studieren müssen, dann noch eine Therapieausbildung, weil du bist nicht mit einem Diplompsychologen automatisch Therapeut. Und die kostet auch nochmal richtig, richtig viel Geld. Und das Hauptproblem ist, dieses Studium ist hauptsächlich Mathematik, wo ich wirklich komplett raus bin.
Nicht nur
naturwissenschaftlich, ja. Und es hat ganz, ganz wenig mit dem zu tun, was man dann eigentlich in der Therapie macht, nämlich eigentlich gar nichts. Ich glaube, das ist ein Semester oder so.
Ja, aber irgendwie hat es ja dann doch geklappt, denn du bist ja jetzt mittlerweile als zertifizierte Hypnosetherapeutin tätig und staatlich zugelassene Heilpraktikerin für Psychotherapie und hast eine eigene Hypnosepraxis.
Genau, ich bin einen anderen Weg gegangen, nämlich ich habe an diesem Zentrum habe ich die Ausbildung quasi gemacht als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Dann noch länger, 4 Jahre später habe ich die gemacht. Diese Prüfung, die macht man am Gesundheitsamt. Ja, die besteht aus einer mündlichen und aus einer schriftlichen. Und wenn du den Heilpraktiker für Psychotherapie hast, dann darfst du auch wirklich nur therapeutisch arbeiten. Nicht wie beim großen Heilpraktiker, der dann quasi körperliche Sachen auch machen kann. Und dann war ich am Christoph-Mahr-Institut, habe eine EMDR-Ausbildung gemacht und habe dort auch dann noch die integrative Psychotherapie 2 Jahre gemacht, wo du so einen Querschnitt von ganz vielen Therapieformen quasi auch nochmal bekommst, so dass ich im Endeffekt so einen ganz guten Blick hatte, was so alles ist. Und da hat mich auch zum ersten Mal Hypnose quasi so richtig getroffen. Aber ich war am Anfang noch gar nicht so überzeugt. Erst mit dem Kurs Hypnoanalyse, das war so ein fortgeschrittener Kurs, ein Seminar quasi.
Ja genau, das ist nämlich jetzt auch eine Frage, was versteht man denn unter Hypnoanalyse?
Hypnoanalyse ist, wenn du dem Problem nachgehst und guckst, wo du landest, zum Beispiel in der Kindheit. Mhm. Das ist quasi Regressionstherapie. Ne? Also ich sag mal, wenn du eine Angst hast, ja beispielsweise Ängste und du weißt nicht, wo die herkommen, man würde der Angst nachgehen und dann stellen wir vielleicht fest, du warst ganz klein und ich sag mal, bist von der Leiter gefallen und dadurch hast du Höhenangst. Ja? Mhm. Oder irgendwelche anderen Sachen. Also das sind manchmal auch banale Sachen nur.
Ja, wer kommt zu dir mit welchen Beschwerden? Das ist ja sehr vielfältig.
Ja, sehr, sehr vielfältige Menschen. Also wirklich, ich habe wirklich alles, glaube ich. Vom Schauspieler zum Fußballer, Manager, Lehrer, Schüler, Studenten, Arbeitslose, Firmeninhaber, also wirklich alles. Verkäuferinnen. Also
von jung bis alt durch alle Schichten.
Alles, von jung bis alt und durch sämtliche Schichten durch.
Und da geht es ja um verschiedenste Themen. Also es geht um Panikattacken, hattest du erzählt, um Eifersucht, auch um Tinnitus, Leistungssteigerung, Lernfähigkeit, Essstörungen, auch ein Riesenthema und Blockaden. Es gibt verschiedenste Arten von Blockaden. Ich glaube, es gibt Panikattacken noch. Man kann auch mit Hypnose irgendwie abnehmen, also es ist vielfältig einsetzbar.
Schmerzen tatsächlich, auch so körperliche Beschwerden, wo man nicht weiß, warum, Blasenentzündungen, was auch immer, Muskelschmerzen, Lähmungen, also wo die Ärzte sagen, wir verstehen es nicht. Ne? Mhm. Es muss, ich sag mal, ein emotionales Problem sein, dann kann man es lösen. Ich kann natürlich auch nichts versprechen, ne? Aber auch wenn man zum Beispiel, ich sag mal, eine Krankheit hat, die wirklich körperlich ist, lohnt es sich trotzdem einfach mal noch näher zu gucken, sind da noch Gefühle, die da verknüpft sind, die das vielleicht verstärken? Und so schlimm muss die Krankheit vielleicht in Wirklichkeit gar nicht sein. Ne?
Jetzt hast du ja die mündliche Prüfung angesprochen. Darf ich mir das so vorstellen, dass das Gesundheitsamt sich dann bei dir in Hypnose begibt? Oder wie sieht so eine Prüfung aus?
Nein, du meinst jetzt diese Prüfung zur Heilpraktikerin.
Ja, genau. Das ist wieder was anderes
für mich. Das ist was ganz was anderes, genau. Okay. Das heißt, du musst im Endeffekt diese ganzen Krankheiten, Therapieformen, Medikamente, alles lernen. Es ist im Endeffekt eine Prüfung der Psychiatrie, wenn du so willst. Mhm. Und du musst dem Gesundheitsamt zeigen, dass du nicht gefährlich bist, dass du weißt, das habe ich auch übrigens, wenn zum Beispiel jemand da ist mit einer Psychose, dass du weißt, okay, den darf ich jetzt nicht aufdeckend behandeln.
Ja, das hat auch nichts mit einer Showhypnose zu tun. Also da läuft keiner über dem Tisch als Schweinchen verkleidet und erinnert sich danach nicht mehr daran oder wird gefilmt.
Nein, wobei man aber sagen muss, es ist jetzt keine andere Art der Hypnose. Ne? Mhm. Also die Showhypnose hat einfach nochmal andere Komponenten mit drinnen. Aber der Zustand ist der gleiche, aber du kannst dich voll erinnern, du kriegst alles mit.
Okay.
Du könntest in Hypnose aufstehen und sagen, ich will nicht mehr. Und es ist eher so, dass ich die Kontrolle nicht habe, sondern du. Also du musst mitmachen. Ich bin wie ein Navi.
Ja, du hast mich ja schon mal gefragt, ob ich da auch mal Interesse daran hätte. Ich komme da auf dich zu. Mhm. Habe jetzt kein akutes Problem, aber jeder schleppt ja irgendwas mit sich herum, auch in seinem Leben.
Du brauchst auch kein Problem haben.
Das ist eine wichtige Aussage. Es können auch Menschen zu dir kommen gegenüber Klienten, denen es an sich gut geht.
Schau mal, ich hatte jetzt vor einem, ich weiß nicht, paar Monaten einen Drehbuchautor da, der soll einen Strang schreiben, wo es um Hypnose geht. Mhm. Und dem habe ich quasi erklärt, was Hypnose ist, was nicht, damit er halt so ein bisschen so eine Ahnung hat und weiß, was er da schreiben soll. Und den habe ich auch in Hypnose versetzt. Mhm. Und der war total begeistert. Also man muss jetzt nicht mit einem Thema unbedingt kommen, um Hypnose erleben zu dürfen. Es ist so oder so eine unfassbar interessante und spannende Sache.
Ja, gibt es dann auch gegenüber, die mit zum Beispiel Stotterproblemen zu dir kommen und dann nach einer halben Stunde feststellen, das Problem liegt ganz woanders?
Ja, absolut, natürlich.
Stößt du da auch mal deine Grenzen?
Ich sag mal, ich stoße insofern an meine Grenzen, indem ich nicht Gott bin und die Krankheiten wegmachen kann. Mhm. Sondern ich kann nur, also es ist ein Miteinander, es ist wie ein Tanz, ja. Wenn du dich auch nicht führen lassen möchtest, habe ich auch keine Chance. So, aber wenn du jetzt bereit bist, das zu machen, was ich sage, ne, und du dich auf mich einlässt und wir quasi zusammen tanzen, ne, ich kann dich nicht tanzen, wir müssen zusammen tanzen,
ja.
Und so ist es auch mit der Hypnose. Du lässt dich quasi führen, du könntest aber jederzeit dich losreißen und sagen, du, ich will nicht mehr. Und dann ist die Hypnose nicht kaputt, sondern erstmal unterbrochen. Mhm. Und dann frage ich, ja, was ist denn los? So, also wenn wir jetzt eine gute Sitzung haben, ja, das hängt ja von uns beiden ab, nicht von mir jetzt.
Ja.
Dann kann ich dir immer noch nicht garantieren, dass das Problem auch weg ist. Ja, und oft ist es auch ein Prozess. Du musst dir vorstellen, du hast eine Wunde, da ist ein Pflock drin. Und was wir in der Hypnose machen, wir suchen die Ursache für dein Symptom quasi. Und ich ziehe den Pflock. Und jetzt hast du aber immer noch die Wunde. Aber jetzt kann sie heilen. Und das ist der Unterschied.
Mhm.
Ja? Und da ist wirklich, da gibt es keinen Bereich. Ich habe auch zum Beispiel Sportler, ja, die sagen, ich habe eine Blockierung. Irgendwie, ich könnte viel besser. Ja? Wenn ich nicht auf dem Wettkampf bin, bin ich viel besser. Also da ist wirklich nichts, was man nicht mit Hypnose mal zumindest ausprobieren könnte.
Aber man muss sich darauf einlassen.
Ja, definitiv. Und was ganz toll ist, man kann dich nicht hypnotisieren, wenn du nicht möchtest.
Mhm.
Keiner.
Mhm.
Es ist immer eine angeleitete Selbsthypnose. Und hat eben, wie gesagt, nichts mit Verlust von der Kontrolle zu tun, sondern ich musste lernen, dass es nicht in meiner Macht liegt, dich zu heilen.
Mhm.
Was auch nicht schön ist, weil ich mache das ja, weil ich Menschen helfen möchte. Und aber ich habe einen tollen Spruch gehabt in der Ausbildung. Auch Jesus hat einen Jünger verloren. Und es liegt nicht in meiner Macht, dich zu heilen. Ne? Das liegt woanders.
Ja, da ist was Wahres dran, ja.
Aber zum Glück kann ich sagen, ich sag mal, 3/4 der Menschen kann ich wirklich helfen, entweder ihr Problem völlig aufzulösen oder dass es zumindest verbessert ist. Weil sonst muss ich dir sagen, wäre ich, glaube ich, jetzt doch dann lieber noch Synchronsprecherin, weil das würde mich zu sehr frustrieren.
Puh, ja. Was für ein Leben, oder? Was für ein Lebenslauf.
Ich bin auch so dankbar, wirklich.
Das glaube ich, ja, das merkt man dir auch an.
Ja.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Also ich persönlich wünsche mir natürlich, dass viele Menschen zu mir kommen und dass ich denen helfen kann. Ich wünsche mir weiter, tatsächlich Liebe in die Welt und kein Leid. Das wäre mein Wunsch, weil mir tut jedes Lebewesen leid, ob das eine Pflanze ist, die leiden muss, ob das die Erde ist, die leiden muss, ob das Tiere sind, da bin ich auch sehr, sehr empfindlich, Kinder, Menschen, also ich würde wirklich am liebsten Schnips machen und ja, das ganze Leid irgendwie auflösen, aber ich persönlich denke, da gibt es ein großes Ganzes, wo man sagt, okay, wenn das wirklich so ist, dann macht es einen Sinn, dann verstehe ich, warum wir hier sind. Ne?
Das sind sehr schöne Schlussworte, liebe Kalina. Ja, ich danke dir für deine Zeit und dass wir uns auf so eine gedankliche Reise begeben haben nach Beverly Hills. Wir waren in Berlin-Köpenick, da ist deine Praxis, und in die Welt der Gummibären. Also Wahnsinn. Alles Gute weiterhin für dich.
Ja, es war wirklich schön hier und die Zeit ist sowas von verflogen. Also vielen, vielen Dank nochmal.
Ich danke
dir. Und
auch
für dich alles, alles Liebe und vielleicht bis bald dann in Köpenick. Da würde ich mich sehr freuen.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.